Wir lassen den Wüstenplaneten Arrakis hinter uns und begeben uns zurück in das Jahr 1939. Das ist sehr beliebt im Wollmilchcast. Wer hier in den vergangenen Monaten mal reingehört hat, der wird wissen, dass wir eine kleine Retrospektive veranstalten, wo wir uns Filme aus diesem besonderen Jahrgang anschauen, der eine Schnittstelle in der Weltgeschichte darstellt. Und heute haben wir uns ein Werk ausgesucht, dem damals vorgeworfen wurde, es sei deprimierend, morbide, unmoralisch und habe einen negativen Einfluss auf die Jugend. Das habe ich mal ganz frei aus der Wikipedia zitiert, die verlässlichste Quelle dieses Podcasts. Mein Name ist Matthias Hopf, ich bin wie immer verbunden mit der Jenierke. Hallo.
Hallo Matthias.
Und wir gucken uns heute die Spielregel an. Wir haben uns diverse Brettspiele angeguckt und eins von Jean Renoir gefunden. 1939 ist das erschienen. War gar nicht so einfach, weil echt wenige Monate nach der Veröffentlichung wurde das auch schon wieder indiziert. Keine Ahnung.
Verboten kann man, glaube ich, in
verboten,
dem Fall sagen.
Ja. Kann man sogar sagen, gell? Verboten und viel schlimmer durch den Krieg auch teilweise komplett zerstört, ergibt natürlich keinen Sinn. Ein bisschen zerstört später in mühevoller Arbeit aus mehreren Filmkisten wieder zusammengesetzt. Ich glaube, es existiert gar keine vollständige Version von die Spielregel, sondern nur eine 106-minütige Fassung. Da fehlen ein paar Minuten. Wir haben uns trotzdem diesen Film angeschaut. Ich glaube, Jenny schon öfter als ich. Für mich war es eine Premiere. Jenny hat ihn gefühlt gerade vor der Aufnahme erst gesehen.
Warum verrätst du das einfach, Mensch?
Naja, ich will da ein bisschen Gefühl für die Situation geben, in der dieser Podcast entsteht. Auf alle Fälle wünschen wir euch sehr viel Spaß bei dieser Episode. Es wird zu Spoilern kommen, was 1939 passiert ist, denn wir befinden uns am Vorabend des Zweiten Weltkrieges. Und in diesem Sinne viel Spaß mit dem Podcast. Die Spielregel. Jenny, magst du als kreatives Mastermind dieser Retrospektive deine Beweggründe erläutern, warum du diesen Film ausgewählt hast? Es ist ja schon der zweite von Renoir, den wir hier im Podcast haben.
Genau, wir hatten mal in einer anderen Retro French Cancan, der aus den 50er Jahren stammt, der war auch bunt, falls ihr euch erinnert, ebenfalls sehr sehenswert. Nun reisen wir zurück in die 30er Jahre. Der Renoir hat gerade quasi ein Banger nach dem anderen hinter sich. Zum Beispiel Die große Illusion oder hier, wie hieß er auf Deutsch, weiß ich gar nicht, Budu Saved from Water. Das sind ja so, also einfach große Klassiker des Kinos. Er kann machen, was er will. Und dann macht er diesen Film hier, wie du ja auch gesagt hast, der mehr oder weniger komplett abgestürzt ist, gekürzt wurde und so weiter und so fort. Warum habe ich ihn ausgewählt? Weil er, glaube ich, untrennbar verbunden ist, auch mit dem Ruf des Jahres 1939. Ich habe ja schon öfter erwähnt, dass dieses Jahr wurde schon gehypt, bevor es überhaupt angefangen hatte damals, weil es auch Teil einer Hollywood-Kampagne war, vor dem nahenden Konflikt in Europa nochmal alles rauszuballern, was man an großen Filmen hat, die man vielleicht noch auf dem internationalen Absatzmarkt auch unterbekommt. Insofern, der Ruf des Jahres selbst, der wurde auch konstruiert als The Greatest Year in Movies, aber so im Nachhinein, wenn man eben die besten Listen anschaut und sich die dazugehörigen Produktionsjahre anschaut, dann war 39 eben immer schon präsent durch Filme wie Vom Winde verweht oder Der Zauberer von Oz, aber eben auch, wenn man so die ganz großen besten Listen anschaut, durch La Règle du jeu von Jean Renoir, der eben schon bereits 1952 in der ersten Ausgabe der großen Sight and Sound Liste der besten Filme auftauchte und immer auftaucht seitdem und auch bis 2012 in der Top 10 war und aus unerfindlichen Gründen in der letzten Ausgabe 2022 rausgeschmissen wurde aus der Top 10.
Hat den Schandilmann rausgekickt?
Ich glaube, Schandilmann ist an allem schuld, also ist auch daran schuld. Nein, also ich gönne ja Schandilmann den ersten Platz, aber ich bin trotzdem traurig, wenn dann der La Règle du jeu außerhalb der Top 10 liegt, weil er ja auch, zumindest wenn man Filmwissenschaftler in oder FilmwissenschaftlerInnen in Vorlesungen zuhört, ja auch als großer Innovator der Filmkunst gefeiert wurde, der lange oder der gerade in den USA, glaube ich, lange nicht so wahrgenommen wurde, aber in Frankreich eben schon entdeckt wurde in den 50er Jahren, der daraufhin auch durch seine Nutzung der Kamera und der Tiefenschärfe Vergleiche mit Citizen Kane, der ja später erschien, auf sich zog. Also wenn man eine Retro über 39 macht und es geht um internationalen Film, geht eigentlich kein Weg vorbei an diesem Film. Und ich fand es halt wichtig, dass wir mindestens ein, zwei Filme außerhalb der USA auch in der Retro haben. Und deswegen war der letzte der Story of the Last Chrysanthemums und jetzt hier die Spielregel. Matthias, worum geht's in dem Film? Kannst du das zusammenfassen? Mach mal bitte, ich gehe mal kurz Tee holen.
Ja, also wir tauchen ein in die Geschichte mit einem Piloten, der gerade den Atlantik überquert hat. Ein auch besonderes Ereignis in seiner Lebensgeschichte, könnte man meinen. Er wird da empfangen von ganz vielen Menschen, die ihn bejubeln. Gleich eine Frau vom Radio, die ihm aufgeregt Fragen stellt. Und da ist dann auch irgendwie so der Gedanke im Raum, das muss ja wirklich ein Mega-Ereignis für dich sein. Wie fühlst du dich? Und das Erste, was er sagt, er fühlt sich hundsmiserabel. Und das kann keiner nachvollziehen, weil eigentlich hat da der Mensch ja gezeigt, zu was allem in der Lage ist. Da existiert am Anfang des Films eigentlich fast so alles ist grenzenlos. Wir können alles irgendwie erreichen. Idee, Mentalität. Und die wird dann gleich gebrochen irgendwie von seinem Frust, denn die Frau, für die er diesen Flug getan hat, die erwartet ihn nicht am Flughafen, die befindet sich irgendwo ganz anders, interessiert sich gar nicht für ihn. Die Christine, die kriegt das auch erst später so über Radio und alles Mögliche mit. Und da denkt man, oh Gott, was wird das jetzt für eine tragische Liebesgeschichte? Ist es aber gar nicht, sondern der gute André hier, unser Pilot, ist nur eine von vielen Figuren, die wir im Laufe des Films kennenlernen, die sich entweder in der oberen französischen Gesellschaft befinden oder irgendwo Anschluss daran haben. Der André zum Beispiel hat gedacht, naja, wenn er hier mit diesem Flug den ganzen Ozean überqueren kann, also auch irgendwie so eine undefinierte Grenze, die trotzdem jeder als Grenze wahrnimmt, wenn er die überschreitet, dann gelingt ihm vielleicht auch so der Aufstieg in eine Welt, die ihm bisher verwehrt blieb, weil da unter anderem sich eine Frau befindet, die er sehr begehrt, aber ja, es gibt noch andere Figuren, die wir dann kennenlernen, zum Beispiel den guten Robert, der nämlich genau mit dieser Christine zusammen ist und felsenfest verankert ist in der französischen Spitze der Gesellschaft, aber dann eben auch Bedienstete auf dem Landgut, die auch immer so ein Stück nach oben gucken, aber auch irgendwie fest in ihren Positionen sind. Und dann entfaltet sich der Film eher als so ein großes Ensemblestück. Wir haben, glaube ich, im Vorgespräch viel mehrmals der Vergleich zu Gosford Park. Ich glaube, das ist ein Film, der sich anbietet, auch weil das so fest mit so einem Landsitz verbunden ist. Ich musste ehrlich gesagt beim Schauen auch manchmal so dachte, ja, Fellini hat bestimmt auch diesen Film gesehen und habe mich dran erinnert, wie hier in meinetwegen La Dolce Vita oder so auch die Hauptfigur in verschiedene Kreise des römischen Lebens oder so eintaucht. Ja, und dann folgen wir halt diesen Figuren, die sich alle am Vorabend des Zweiten Weltkriegs vergnügen. Irgendwo schwebt da das Wissen über das, was passieren kann, über den Ereignissen, aber so richtig drüber geredet wird da nichts konkret angesprochen, sondern alle sind sehr beschäftigt, den Spielregeln zu folgen oder dem, was sie denken, was sie in ihrer Situation gerade tun müssen. Es existiert so wieder so eine ungeschriebene Karte oder so ein ungeschriebenes Menü. Nee, das ist nicht das richtige Wort. Vielleicht eher so ein Ablauf von dem Treffen auf dem Landgut, wo es dann eben verschiedene Stationen gibt, wie hier wird gegessen, da wird getanzt und gefeiert und das große Spektakel, das irgendwie das grausame Blutvergießen auf eine ganz fiese Art und Weise vorwegnimmt, ist dann eine Treibjagd, die ziemlich in der Mitte des Films stattfindet, wo alle sehr begeistert, enthusiastisch mitmachen, aber auch gar nicht so richtig, glaube ich, realisieren, was sie da eigentlich tun, weil das halt einfach so ist, wenn man in dieser Gesellschaft ist, ist das eine der Spielregeln, die man befolgt. Und ich glaube, für viele ist es wichtig, einfach da zu sein, überhaupt in dieser Position zu sein. Und dann hinterfragt natürlich der Film die ganze Zeit durch die paar Figuren, die versuchen durchzubrechen, die Regeln zu brechen mit Flugzeugen oder mit ihren Gefühlen oder sonst was. Ja, hinterfragt der Film das ganze Treiben, diese losgelöste Selbstverständlichkeit vom Rest der Welt, weil am Anfang sind wir noch auf dem Rollfeld irgendwie, die ganze Welt schaut zu und dann ziehen wir uns immer weiter zurück in dieses Landgut und könnten fast meinen, naja, wenn jetzt irgendwo der Krieg ausbricht, das kriegen wir ja vielleicht hier gar nicht mit. Wir sind hier an so einem ganz komischen Safe Space, in Anführungsstrichen. Hast du das als Safe Space wahrgenommen, Jenny?
Ja, ist schwierig, ne? Also wir haben ja vorher im Vorgespräch so ein bisschen scherzhaft den Saltburn-Vergleich gebracht. Aber du hast natürlich gesagt, OG Saltburn, und das müssen wir ja auch, glaube ich, nochmal popularisieren, den Vergleich für die Spielregel. Also bei Saltburn weiß man ja die ganze Zeit irgendwie, dass wenn da Barry Keoghan mitspielt, da kann ja nichts Gutes passieren. Irgendwie der kleine Psycho. Irgendwas wird ja da eskalieren in Saltburn, und dann passiert das auch und dann fallen die Familienmitglieder wie die Fliegen sozusagen. Und das Interessante bei die Spielregel ist, dass man eigentlich nicht so diese Gefahrenperson hat, die da hineinkommt, weil der Flieger ist zwar durchaus vergleichbar so als Außenseiterfigur, also auch was den gesellschaftlichen Stand und sein Vermögen und so weiter angeht, der da reinkommt, aber das ist ja jetzt niemand, dem man eigentlich irgendwie zutraut, dass er da mehr als nur ein Beziehungswrecking Ball in der Ehe von der Marquise de la Chesnay oder dem Marquis de la Chesnay ist. Also es sind ja keine gefährlichen Menschen, es ist kein Mörder, der da unter uns weilt, oder kein Psycho, sondern das sind alles einfach Leute, die ihre Beziehungsprobleme, ihre Affären so ein bisschen auf die leichte Schulter nehmen, mal mehr, mal weniger. Er eben, weil er nicht dazu gehört, nimmt es weniger auf die leichte Schulter. Aber es sind alles einfach Menschen, die keine Sorge der Welt zu haben scheinen und sich dann darin versammeln in diesem Haus. Und das Einzige, was sie bewegt, zelebrieren, nämlich eben sich gegenseitig zu betrügen, aber auch ohne tiefere Bindung meistens. Das, was bei ihm gefährlich ist, das Einzige, was bei ihm gefährlich ist, dem Flieger, ist ja, dass er es ernst nimmt, ne? Die Liebe. Das ist ja der Einzige, wo man sagen kann, ja, von außen gesehen, er könnte wirklich verliebt sein, aber andererseits hat er auch diverse Affären, die parallel laufen, unter anderem mit der Nichte seiner großen Liebe. Also es ist auch ein bisschen nicht wirklich melodramatisch oder so. Es ist alles immer so mit so einem Hauch von Spiel eben, was da passiert. Aber dann gibt's die Regel. Bum, 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 bum. Spürst du denn da beim Zuschauen Gefahr, die da hineinkommt? Also ich meine jetzt, bevor die Waffen ausgepackt und die Tiere erschossen werden?
Ich weiß nicht, ob direkt Gefahr, aber schon. Also ich finde ihn eigentlich als Einstiegsfigur ganz gut, damit du zumindestens erfährst, dass es für viele Figuren auch so ein Ring ist, dass einige haben irgendwie diesen Status, sind da ganz etabliert, ganz oben angekommen, aber letzten Endes ist es ja selbst die Christine irgendwie so eine Figur, über die du sehr schnell erfährst, dass sie ist zwar irgendwie für den André unerreichbar und wirkt auch sehr gefestigt, aber dann nach und nach wird ja ausgepackt, okay, nee, sie hat auch irgendwie diesen Außenseiter-Background, ist nicht von Anfang an in der französischen Spitze etabliert, sondern kommt da aus was war das, Wien oder irgendwo,
ja,
wo
Österreich.
Ihr Vater herkommt und keine Ahnung, hat irgendwo ihren Weg reingefunden. Und vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum sie so abweisend gegenüber André ist, obwohl da theoretisch irgendwo schon eine Connection stattgefunden hat. Aber sie weiß auch irgendwie so, dass André halt gerade diesen Schritt durchmacht, den sie schon geschafft hat. Und vielleicht wird ihr das später zum Verhängnis. Aber so eine richtige Idee, was sie dort jetzt macht, wo sie ist, hat sie auch nicht. Sie ist halt einfach da. Und manchmal hast du das Gefühl, es sind alles so Schachfiguren, die so hingerückt sind. Und dann kommst du an irgendeinem Punkt, wo es halt keinen offensichtlichen Zug mehr gibt. Und dann bleibst du halt erstmal stehen und hoffst irgendwie, dass dieses Schachspiel angehalten werden kann. Aber das geht halt einfach nicht, weil das ist halt so bei einem Spiel. Es folgt früher oder später ein Zug nach dem anderen und entweder läuft eine Uhr mit oder irgendwann muss halt jemand einen Schritt machen. Und ich glaube, dass der Film sehr gut ist, dir zu zeigen, dass am liebsten würde jeder, der glaubt, dass er irgendwo angekommen ist, auf dieser Position verweilen und dreht sich halt so weit im Kreis, wie er kann oder so. Aber was ja interessant ist, dass die Figuren irgendwann halt einen Zug machen müssen. Und ich glaube, der Film hat irgendwo auch viel Spaß dabei, zu zeigen, dass diese Züge dann doch recht schnell außer Kontrolle laufen. Also wir haben ja schon am Anfang, wenn der André da landet, eigentlich ist es sehr leicht, auf seiner Seite zu sein, weil er kommt irgendwie so mit diesem, oh mein Gott, ist eine Heldenfigur, okay, aber irgendwas betrübt ihn, irgendwas in ihm macht ihn nicht glücklich und dann will ich eigentlich schon wissen, was mit ihm los ist, aber dann hat er ja gleich irgendwie so in aller Öffentlichkeit im Radio diesen kindischen beleidigte Leberwurst Moment, wo er komplett überreagiert und sich vielleicht auch nicht kurz fragt, okay, was ist die Perspektive gerade von Christine, sollte ich das gerade in dieser Situation irgendwie so zum Ausdruck bringen. Und davon gibt's ja immer wieder so Momente, dass er sich dann später hier mit dem Robert durch das ganze Anwesen prügelt, was auch eher so halt der Pausenhofkampf ist, der ausgetragen wird, wo diese eigentlich erwachsenen Menschen vergessen, wo die Regeln komplett unter den Tisch fallen gelassen werden. Und der Film treibt's ja dann auf die Spitze, dass einer dieser Ausbrüche halt dann wirklich in Gewalt und Tod und Mord übergeht. Und ja, dann wird der Film schon sehr, sehr bedrohlich, aber so eine richtige Konsequenz steht auch selten im Raum und das sorgt oder hat bei mir beim Schauen für Irritation gesorgt. Also nicht, dass ich den Film nicht verstanden habe oder so, aber es ist eigentlich sehr interessant, wie du hast ja von Anfang an dieses Framing, wo wir uns befinden, wie die Welt am nächsten Tag aussehen wird und dass das ja ein Ereignis ist von unfassbaren Konsequenzen, die ganz viel Gewalt und Leid auslösen werden. Und am Ende von die Spielregeln bist du irgendwo damit, okay, eigentlich ist hier in diesem kleinen abgesteckten Rahmen, in dem wir uns bewegen, was Grausames passiert, aber es gibt gerade auch nicht so wirklich die Regeln, also es gibt sehr viele Regeln in dem Film, aber es gibt keine Regel, die Menschen in dieser Sphäre von Zusammensein irgendwie zur Rechenschaft zieht, sondern die müssen dann halt so kurz gucken. Vielleicht erklärt sich jemand bereit aufzuräumen, in Anführungsstrichen. Aber ansonsten geht's halt irgendwie weiter. Und das ist schon irgendwie interessant, so im Hinblick auf, haben die vielleicht damals gedacht, dass, naja, selbst wenn am nächsten Tag der Krieg ausbricht, vielleicht ist der Krieg genauso schnell vorbei, wie wir hier diesen aus sehr vielen Falschinformationen entstandenen Mord irgendwie unter den Teppich kehren können, wobei er wird ja nicht mal groß aktiv unter den Teppich gekehrt. Also Herr Kühl-Perot hätte kein Problem, glaube ich, diesen Fall innerhalb von einer Sekunde aufzulösen, weil nicht so richtig passiert, sondern es ist fast, als würden sie einfach, sie könnten auch die Leiche einfach liegen lassen und halt immer einen Bogen außen rumlaufen, so weißt du. Das ist so ein bisschen das Gefühl, mit dem ich am Ende aus dem Film rausgegangen bin. Und das ist sehr, sehr seltsam.
Ja, vielleicht zur Erklärung, falls ihr den noch nicht gesehen habt. Das ganze Beziehungskuddelmuddel wird quasi auf Ebene der Dienerschaft in dem Haus gespiegelt und dann kommt erst durch den Besitz einer Waffe sozusagen der Moment, wo einer der Gameskeeper, weiß jetzt gerade nicht, was der deutsche Begriff ist, vermutet, dass seine Frau mit jemand anders aus der Dienerschaft betrügt und dann schießt er und dann stellt sich heraus, oh, er hat den Flieger erschossen. Und das ist die Tat am Ende, die alles abschließt, mehr oder weniger, aber eigentlich nichts verändert, wie du ja auch schon sagst. Alle gehen darüber hinweg, als wäre nichts passiert. Und das finde ich in diesem Kontext auch so spannend, weil, wie gesagt, also die Dinge, die mir da so als Referenzpunkt in den Kopf schießen, sind eben Gosford Park von Robert Altman, der ja eine Hommage an die Spielregel auch beinhaltet, oder eben auch sowas wie Saltburn oder eben auch sowas wie Downton Abbey. Aber was man all diesen Filmen storymäßig, und ich glaube bei 90% ist Julian Fellows irgendwie beteiligt gewesen, was man in allen diesen Filmen eigentlich findet, die englischen Modelle sozusagen dieser Geschichte, ist ja, dass irgendwie diese Menschen auch durch das Blut, die Herkunft seit Jahrhunderten in dieser Rolle sind und dadurch diese von dir angesprochenen Regeln auch sie binden. Aber in Frankreich ist es ja anders und das finde ich auch hier bei diesem Ehepaar so interessant. Das hast du ja schon angedeutet. Sie kommt aus Österreich, ist auch eine Sängerin oder zumindest eine Tochter von einem Dirigenten Er ist der Marquis de la Chesnay. Aber wie wir alle dank der Französischen Revolution wissen, ist es mit den Marquis, die danach existierten, vielleicht auch nicht mehr so ganz so weit her, zumindest gerade in dieser Zeit. Über ihn wird ja auch von den anderen gemunkelt, ne? Sein Untergebener munkelt darüber, dass er irgendwie aus einer Familie Rosenthal aus sonst woher kommt. Also da ist auch sehr viel Antisemitismus, der da mitschwingt in dem Gemunkel über ihn, der Jude, der sich da mit Geld das alles gekauft hat. Also das ist hier eine Gesellschaft, die Renoir inszeniert, die sich diese Regeln auch mit einer gewissen Form selber auferlegt hat. Ne? Das ist ja das Bürgerliche oder das Bourgeoise, was er auch hier kritisiert. Es geht ja nicht um Adel, um klassischen Adel, wie das in den Landadel-Stories, nenne ich es mal, als Subgenre von Julian Fellowes aus den 20er, 30er Jahren, also angesiedelt in den 20er, 30er Jahren passiert, wo es darum geht, dass der Landadel halt Geldprobleme hat und ein Backup geht und die Moderne verpasst und so. Und am Ende wird vielleicht jemand ermordet oder jemand kommt ins Gefängnis, halt immer die Julian Fellowes-Story. Sondern das hier ist ja eine andere Form von Gesellschaft und deswegen macht das für mich irgendwie alles noch ein bisschen, wenn nicht gefährlicher, so doch trauriger irgendwie auch, wie das mit dem Mord passiert. Weil ich finde, wenn du dieselbe Geschichte in England erzählen würdest, da wäre der Flieger als Figur gesellschaftlich gesehen noch viel weiter von den Saltburn, von der Saltburn-Familie zum Beispiel entfernt einfach. Weil das eben so der... Die können sich ja immer zurückziehen auf ihre Adelsherkunft und er ist halt nur ein Bürgerlicher. Aber hier sind ja alles eigentlich schon irgendwie auch Bürgerliche, die sich den Adelstitel aufsetzen und sich quasi selber ihr goldenes Gefängnis bereiten. Und deswegen finde ich den Film auch sehr hart teilweise und sehr traurig. Und natürlich ist es sehr, sehr lustig auch. Also und er sieht halt einfach mega scharf aus. Dieser Film, Saltburn, kann echt nach Hause gehen, was hier für Bilder drin sind.
Moment hier, das ist doch Linus Sandgren gewesen bei Saltburn, oder?
Das ist mir doch egal.
Entschuldigung.
Also, nichts in Saltburn sieht so bezaubernd, unheimlich aus wie dieses Skelett, das tanzt, sozusagen. Und dann geht die Kamera in den Zuschauerraum, während das Licht aus ist und mit beweglichen Scheinwerfern werden die Türen abgesucht und die Menschen, die da im Türrahmen stehen und huscheln und verschwinden und so. Also das ist so eine großartige Sequenz. Sorry, aber Emerald Fennell could never. Was jetzt auch kein Diss ist, weil sie ist halt nicht Jean Renoir und wer ist das schon auf der Welt gewesen? ja.
Ich meine, ich bin ja gar nicht im Saltburn-Lager, aber zumindestens sind die Bilder irgendwas, was mich dann schon ein bisschen durch den Film durchgetragen hat, auch über die ganzen Friedhöfe hinweg. Ja. Was ich spannend finde, oder nochmal zu dem Ende, weil du gerade viel drüber geredet hast, ich mag auch, ich habe das, glaube ich, vorhin auch schon gesagt, ganz kurz bevor wir die Aufnahmen gestartet haben, dass ich manchmal dran denken musste mit hier viel Lärm um nichts. Da gibt's ja auch einen sehr schönen Kenneth Branagh-Film von diesem Shakespeare-Stück. Und da ist das ja alles so lustvoll irgendwo. Und da finden auch ganz viele Verwechslungen statt. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass die Spielregel so die kurzen, düsteren Auswüchse davon zeigt mit, ja, was ist, wenn jemand irgendwas overhört hat oder irgendwas gesehen hat, das falsch zusammensteckt und dann trägt irgendwie jemand den falschen Umhang und dann, was halt rumkommt, ist nicht irgendwie ein gebrochenes Herz, sondern das gebrochene Herz steht ja bei dem Film eigentlich schon am Anfang, sondern der nächste Schritt ist irgendwie, dass das Herz halt wirklich zerfetzt wird von einer Pistolenkugel.
Oh, da hast du jetzt aber viel Fantasie eingebracht.
Ja, nein,
jetzt stelle ich mir Zack Snyder als die Spielregel vor, wo wir das in Zeitlupe sehen im Finale.
Ja, vorhin fragst du, wer sind unsere Genres und dann
bitte beende diesen Satz nicht, nein.
Der Wollmilchcast zeigt euch, wie die Filmgeschichte miteinander verknüpft wird. Ich finde, da kann man schon eine rote Linie ziehen und die geht überhaupt keine Umwege.
Ich ziehe eine rote Linie zwischen mir und dieser Aussage.
Die rote Linie, die geht so gerade stracks wie in so einem Indiana Jones Film. Zack, bist du angekommen. Nein, Quatsch. Anderen Gedanken, den ich noch hatte, irgendwie so im Hinblick, wie sich das Ganze aufbaut, wohin das geht. Und es ist irgendwie unterhaltsam, es ist irgendwie düster. Und ich habe mich oft gefragt, wie groß ist der Eskalationsfaktor des Ganzen? Wie gesagt, ich wusste wenig über den Film. Eine Sache, die mich auf den Film vorbereitet hat, war das Poster, was Letterboxd angegeben hat. Wie wir rausgefunden haben, das ist offenbar die Criterion-Veröffentlichung. Und da sind die alle sehr cartoonmäßig dargestellt, die Figuren mit völlig unpassenden Proportionen. Alles wild durcheinander, da rennt jemand in Uniform mit einem Gewehr irgendjemand anderen. Anders langt sich an den Kopf und denkt sich, oh je und je, da fliegt jemand zu dem Landsitz und zu all dem sitzt auch noch ein Bär in einem Auto. Und da dachte ich, oh mein Gott, das ist wirklich so ein Film, der nimmt diesen Vorabend vor dem Krieg auch so ein bisschen als apokalyptisches Eskalationsfest daher. Und da war tatsächlich dann lange Zeit in mir so die Frage, hat das vielleicht so einen Charakter wie hier High Rise oder so, diese, was ist das, J.G. Ballard, was Ben Wheatley vor ein paar Jahren verfilmt hat, und das spielt ja auch alles in diesem einen riesengroßen Hochhaus in London, irgendwie außenrum die Welt liegt auch schon gefühlt in Trümmern, du hast die ganze Zeit diese endzeitliche Stimmung und irgendwie funktioniert dieses Hochhaus noch mit all seinen verschiedenen Schichten, die da abgebildet sind, aber nach und nach stellt sich halt raus, okay, nee, das Essen im Supermarkt ist verschimmelt, irgendwie die Aufzüge funktionieren nicht mehr und die Menschen verlieren nach und nach den Verstand und dann ja, hast du im Endeffekt eine große apokalyptische Party, die gefeiert wird und natürlich, weil das ein Hochhaus ist, ist auch die Frage, ob du irgendwann oben auf dem obersten Stockwerk rauskommst. Ich glaube, das hat jetzt die Spielregel nicht, weil das Haus dann doch sehr, sehr ebenerdig eher ist, in dem wir uns bewegen, aber trotzdem, gerade nachdem diese große Treibjagdsequenz ist und sich dann die beiden Hauptmänner, nenne ich es jetzt mal, prügeln, hatte ich kurz irgendwie doch das Gefühl, dass das vielleicht auch irgendwas ist, dem ich hier beiwohne, irgendwie. Keiner spricht es konkret an, aber innerlich werden sie doch irgendwie von so einer Sorge, von so einer Angst oder von so einer Ahnung zerrissen, die Leute, dass das vielleicht wirklich der letzte Abend ist, den sie so sorgenfrei in ihrer Gesellschaft, in ihren Regeln genießen können, dass am nächsten Tag diese Regeln nicht mehr wirklich stehen. Aber das Interessante ist ja eigentlich, dass man sich irgendwie diesen Eskalationsgedanken dann doch überwiegend verwehrt, und für viele existiert ja die Gewissheit, dass diese Regeln auch noch ein bisschen länger Bestand haben werden. Und das gibt dem Film dann auch nochmal so ein ganz beunruhigend tragisches zum Ausklang, weil eben die Treibjagd im Endeffekt ja schon so eine Schlachtensequenz aus dem Kriegsfilm vorwegnimmt, wie die inszeniert ist.
Willst du die mal beschreiben, die Treibjagd?
Ja, also wie gesagt, ich habe ja vorhin schon gesagt, das findet so als das große Action-Highlight in der Mitte des Films statt. Und
stellt euch eure Familienfeier vor, wo ihr vielleicht zusammen Minigolfen geht zur Feier des Tages. Das ist das Highlight, und hier ist das Äquivalent.
Ja, erzähl mir von deinen Familienfeiern, Jenny. Genau, also die
Team-Event, Treibjagd.
Oh Gott, ich habe Angst, ich kann das nächste Mal, glaube ich, nicht. die stellen sich da hier auf zwei Seiten des Waldes auf. Die einen gehen in den Wald hinein, ausgestattet mit Stöcken, bilden eine dichte Menschenkette, wie als würden sie irgendwie eine vermisste Person suchen. Aber das, was sie eigentlich tun, ist, sie scheuchen halt alles, was da kreucht und fleucht, auf mit den Stöcken, klacken die da die ganze Zeit gegen die Baumstämme, durch die sie sich durchbewegen. Und das hat schon so was richtiges Bedrohliches, wo eigentlich diese Menschen, die davor, jeder irgendwie so für hat da seine eigenen Motive und will an die Person ran oder an die Person ran und wirkt da dabei auch manchmal unbeholfen. Und auf einmal bildet sich da irgendwie eben geformt durch diese Gesellschaft, diese Spielregeln. Da ist so ein Bund auf einmal da, der eigentlich könnte das was Schönes sein. Menschen kommen zusammen, aber es wirkt unfassbar bedrohlich in dem Moment, wie beiläufig und gleichzeitig so gewaltsam aggressiv das Ganze auch stattfindet. Also so richtig kultiviert irgendwie die Grausamkeit, die gleich passieren wird, aber keiner nimmt das als eine Grausamkeit wahr, sondern es ist ein Zeitvertreib, es ist gerade Spaß, was diese Menschen haben. Und dann gibt es ganz viele Einstellungen, die uns so nahe zeigt, eben von den Tieren, die aufgescheucht werden, von den kleinen Kaninchen, die eben über den Boden schnell davon hoppeln, und keine Ahnung, die Vögel, die aufgescheucht werden und so und nicht wissen, dass sie im Endeffekt in die andere Hälfte getrieben werden, die da draußen am anderen Ende des Waldes wartet, schon mit den Gewehren geladen. Und dann findet aber auch nicht irgendwie sowas statt, wo du sagst, okay, da, das sind jetzt Jäger am Werk oder irgend sowas, was das Ganze in so eine, da findet nichts Professionelles dabei statt, sondern es ist einfach so ein Lustschießen, nenne ich es jetzt einfach mal. Irgendwann fällt dann auch so der Satz, hoho, ich habe wieder gar nichts getroffen und so. Es ist so, also ich hatte auch jeden Moment damit gerechnet, dass die sich gegenseitig so aus Versehen erschießen, weil es ist dann auch ziemlich wild geschnitten, dass einfach irgendeine Bewegung passiert und dann kommt der Schuss und es, ja, weiß nicht, geht dann schnell in so eine Unordnung über. Du hast am Anfang diese geschlossene Menschenkette durch den Wald immer weiter. Und dann, also ich habe vorhin, Jenny hat auch schon die Augen gerollt, als sie gesagt hat, da ist der Sprung zu, wenn Sam Mendes mit Roger Deakins da, ja, in einer Einstellung.
Ich habe nicht die Augen gerollt. Du kannst gar nicht sehen, was ich mit meinen Augen hier mache, Matthias.
Deine Reaktion hat ungefähr das größte Augenrollen der Welt signalisiert. Nein. Also egal, ich habe sehr, sehr schnell irgendwo halt dieser Sprung von wie Renoir die Bewegung durch den Wald, über den Rasen, dieses Aufscheuchen und so und dann diese ganzen Schüsse und so, das ist wirklich so kurz vor der klassischen Inszenierung von einer Kriegsszene am Schlachtfeld. Oder nehmen wir, weiß nicht, irgendwas anderes, was gab es in letzter Zeit für Kriegsfilme? Im Westen nichts Neues von Edward Berg.
Oh, jetzt, also.
und das fand ich schon, also.
Also es hat schon sowas von die Soldaten, vielleicht kann man da auch einen guten Kriegsfilm nennen, nämlich War Horse von Steven Spielberg. Aber die Soldaten kommen, klettern aus ihren Gräben in einem ersten Weltkriegsfilm und rennen in das Maschinengewehrfeuer hinein. Mhm, so.
Und was ich auch sehr interessant finde, so in Bezug auf, wie der Film irgendwie mit seinem Krieg umgeht, er hat ja, glaube ich, diese eine Figur, ist das der Marceau? Der sagt ja sogar irgendwann so kurz hier, er kommt aus dem Krieg und wie er das sagt, das fühlt sich so an, als rechnet er nicht mal damit, dass morgen eigentlich der nächste Krieg anfängt und dass deswegen vielleicht auch gerade diese Treibjagdspiel so vergnüglich sein kann. Also irgendwie wieder dieses, ich meine, so lange ist der Erste Weltkrieg da ja theoretisch auch noch nicht her, aber überhaupt kein Bewusstsein dafür, was da für ein Akt in dem Moment stattfindet bei der Treibjagd. Und also ich fand die Szene wirklich extrem intensiv und irgendwie auch verstörend und dachte mir, was zur Hölle? Hab noch nie so intensiv über den Zeitvertreib Treibjagd nachgedacht.
Ja, weil er bereitet einem ja auch nicht darauf vor, ne? Der ganze Film ist vorher und danach in so einem leichten, leicht satirischen Ton gehalten. Viel überlappende, lustige Dialoge, Wortwitz. Also es ist wirklich ein sehr lustiger Film teilweise auch. Und dann gehen sie sozusagen ans Tageslicht und das Massaker beginnt. Und das, also ich habe ihn ja heute jetzt wirklich schon zum, weiß nicht wie, vierten Mal gesehen, aber und warte immer auf diese Sequenz, dass sie kommt, weil das so das Centerpiece ist es ja auch genau, du hast ja auch gesagt, quasi in der Hälfte des Filmes ist es eingeordnet. Und ich stelle es mir auch immer länger vor, als es letztendlich dann ist. Weil es geht ja relativ schnell vorbei, aber es zieht sich trotzdem gleichzeitig sehr lang hin, weil man ja jedes einzelne Tier sterben sieht. Und das sind ja echte Tiere, die da sterben. Und zwar eine echte Jagd, die da gefilmt wurde, mehr oder weniger. Man hat diese langen, schweifenden, eleganten Kamerabewegungen im Haus, die ganze Zeit, die gezierten, schönen Dialoge, an denen man sich wirklich kaum satt hören kann, und die Witze und die vielen Verkleidungen. Und dann ziehen sie halt alle ihre Verkleidung an und dann gehen sie da raus in ihren Jagdmontur und auf einmal beginnen die harten Schnitte, das Langgedehnte, das Elegante, das Tänzerische, was mich auch manchmal an so spätere Max Öffels Filme erinnert hat. Das wird irgendwie wie mit so einem Fleischermesser dann einfach in zwei geschnitten. Und das ist so ein krasser Bruch. Also es kann, also wirklich, es hat mich diesmal wieder überrascht, wie hart das auf einmal wird. Das kann ich kaum beschreiben. Und wie er es trotzdem schafft, dann davon mit dem Geplänkel, wenn sie dann wieder zurück zum Haus gehen, in seinen Ton zurückzufinden, weißt du, ohne dass man es ganz vergisst, was man gerade gesehen hat. Also das ist wirklich sehr beeindruckend, wie er das schafft. Also einfach, dass der Film an dieser Szene nicht zerbricht, das ist ja auch eine Gefahr, ne, dass das über allem hängt. dass danach dann gestelzt wirkt oder so, aber es tut es ja nicht. Die Geschichte geht weiter, als wäre nichts passiert und deswegen ist dieses Centerpiece umso stärker und härter auch, weil eben alle darüber hinweggehen, wie am Ende über die Leiche von André.
Ja, ja, liegt wie so ein Kaninchen am Ende rum. Hm. Ich würde sagen, wir können deprimierend und morbide festhalten, unmoralisch auch. Hat er einen schlechten Einfluss auf die Jugend?
Ja, die haben ihn ja nicht gesehen. Das wurde ja leider nicht. Es wurde ja nicht getestet an der.
Wie alt warst du, als du ihn das erste Mal gesehen hast? Wenn du ihn schon so oft gesehen hast.
Ich habe den gesehen in der Uni-Bibliothek in Jena auf VHS, auf einem Röhrenfernseher. Da konnte man ihn ausleihen, um ihn zu schauen. Weil das war einer der Filme, der für unsere, ich glaube, es war die Zwischenprüfung, bin mir nicht ganz sicher, aber so nach, ich habe ja Magister studiert, da gab es eine Zwischenprüfung nach den ersten 2 Jahren. Und wenn du die gefailt hast, war ein ganzes Studium umsonst und du hattest keinen Abschluss, nicht mehr einen Bachelor. Und da gab es mehrere Filme, die da, glaube ich, genannt wurden und zum Beispiel auch hier Lemaitre von Godard, der dann tatsächlich auch Prüfungsstoff für die schriftliche Prüfung war. Und die Spielregel habe ich geschaut in so einer, wirklich so einer VHS-Kopie, wo das Weiß in das Grau übergeht und Schwarz, die Gesichter sind kaum zu erkennen, die Untertitel sind unscharf. Also das war halt, weiß nicht, 2006, 2007 oder so. Und den fand ich damals schon mega. Als diese Szene kam mit der Jagd, da dachte ich wirklich, was zum Teufel? Weil ich kannte Gosford Park und ich wusste von dem Einfluss. Und er fängt ja auch an wie Gosford Park. Ne? Gosford Park ist ja ähnlich satirisch und unterhaltsam, wie die sich da gegenseitig. Also Gosford Park ist auch noch, finde ich, viel, viel bitterer, wie die Menschen da miteinander umgehen eigentlich, auf eine offenere Art und Weise. Und dann hast du hier so ein Gesellschaftsspiel, ein bisschen Satire und dann auf einmal beginnt das Massaker. Also das fand ich damals schon sehr überraschend. Und jetzt wieder hat sich nichts verändert in den letzten 20 Jahren, würde ich sagen.
Hat eigentlich Ruben Östlund mal was zu der Spielregel gesagt?
Ich hoffe nicht. Für ihn.
Aber es müsste doch sein Lieblingsfilm eigentlich sein.
Ist Ruben Östlund das Vorbild für Saltburn? Das frage ich mich, weil Ruben Östlund ist ja wie so ein Renoir für Dummies und ist jetzt Emerald Fennell Ruben Östlund für Dummies. Das ist man, muss man sich mal fragen, Matthias. Aber ist vielleicht ein Thema für einen anderen Podcast. Was hältst du denn von der Kameraarbeit und Inszenierung im Haus? Weil darüber müssen wir, glaube ich, reden, weil das ist der Claim to Fame für diesen Film, die Kameraarbeit.
Ja, ich meine, ich wünschte, das wäre so ein Informationsbit, was ich gestern vorm Schauen auch noch aufgeschnappt hätte. Ich bin leider beim Letterboxd-Poster hängen geblieben. Und es gibt einen Moment, wo ich mir kurz dachte, oh wow, dieses Haus ging gerade wirklich sehr tief in meinen Laptop-Bildschirm hinein. Kurz vorm Ende, glaube ich, wenn die Sache mit dem Mantel passiert oder so. Und du hast die erste Bildebene, das sind die zwei Figuren, die vorne stehen. Dann kommt von dem ersten Raum irgendwie so der Hintergrund, dann hast du links im Bild der Gang, der nach hinten geht, und dann kommt am Ende dieses Gangs irgendjemand aus der Tür hinten raus. Und da bin ich ja wirklich fast so reingesogen worden, reingestürzt, so wie keine Ahnung, Harry da in das Denkarium von Dumbledore. Im vierten Teil.
Hogwarts und das Landhaus sind die Spielregeln.
Ja, genau.
Also ich sehe eine Bachelorarbeit vor mir.
Ich bin vermutlich nicht an dem Punkt, in naher Zukunft einen Harry Potter Film zu inszenieren, aber ich würde schon gern auch so eine Tiefe in die Hogwarts Gänge reinbringen, und damit will ich keinen Shade auf irgendeinen Harry Potter Regisseur werfen, weil die haben ja eigentlich schon alle hervorragende Arbeit geleistet, dieses Schloss sehr lebendig wirken zu lassen. Aber ja, wenn ich so zurückdenke, hat der Renoir schon ein gutes Händchen, um dir ein Gefühl zu geben, dass das ein Haus ist, in dem sich auch die Figuren irgendwo verirren können. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass, oder ich bin jetzt nicht rausgegangen und könntet ihr einen perfekten Lageplan von dem ganzen Ding hinzeichnen, sondern das ist schon bewusst, wie halt dieser eine abgelegene Ort am, nicht unbedingt am Ende der Welt, aber zumindest an dem Ort der Welt, wo der Rest der Welt nicht hinkommt und du gehst erst auf die, oder du, der erste Schritt ist, du musst eingeladen werden, so, damit du Teil von dieser Gesellschaft wirst. Der nächste Schritt ist, du kommst dann dahin und dann gehst du immer tiefer rein und rein und rein und vielleicht machst du kurz einen Spaziergang und vielleicht passiert ein Missverständnis und du wirst erschossen, dann gehst du natürlich nicht wieder zurück, aber ansonsten gibt dir ja die Inszenierung auch nicht wirklich irgendeinen Grund, warum eine dieser Figuren dieses Haus, diese Clique, in der die Leute drin sind, warum man das verlassen sollte. Und ich glaube, das ist dann schon ziemlich geschickt gewählt, um zu signalisieren von, eigentlich hat es da keiner nötig, irgendwas mit einem Transatlantikflug zu beweisen. Da muss keiner sein Leben aufs Spiel setzen für so eine Heldentat, um irgendwo hinzukommen, sondern du kannst ja immer tiefer in irgendwas reingehen und die Kamera kann sehr ewig lang drehen, kann ewig lang hier durch den Gang mitgehen und guckt dann an, okay, da kommst du in die Küche, da kommst du in diesen Raum und so. Also du bist ja, wenn du da angekommen bist in dieser Gesellschaft, bist du einfach beschäftigt, dich da durchzubewegen. Und das machen ja viele Figuren einfach in dem Film, laufen durch die Räume oder sitzen in den Räumen und die Kamera guckt sich um und sagt, ja, guck mal, da geht's weiter, da geht's weiter, da geht's weiter. Und ja, das ist so das, was ich von der Kamera mitgenommen habe. Was sind deine Beobachtungen nach dem 36. Mal?
Naja, so schlimm nicht. Wie fließend die augenscheinlichen Klassenübergänge einfach überwunden werden, weil ja auch hier das Klischee von solchen Geschichten, Shoutout wiederum an Julian Fellows, ist, dass da zwei Parallelgesellschaften in so einem Haus existieren. Und die mingeln dann eben nur in geheimen Affären und so. Und auf den ersten Blick, also das ist so diese Upstairs, Downstairs, gab es ja auch eine berühmte Serie in Großbritannien, diese Konstruktion, einfach die Reichen und ihre Diener, die unten drunter im Bauch der Villen tätig sind und wann sie wirklich mal sich überschneiden und so weiter und so fort. Generation von britischen Serien. Und SchriftstellerInnen beschäftigen sich damit. Und hier auf den ersten Blick könnte man ja dasselbe Modell anwenden, aber eigentlich sehe ich ja gar nicht so eine visuelle Upstairs-Downstairs-Trennung, weil eigentlich alle ständig alle Grenzen zu überwinden scheinen. Also der Robert, der Marquis zum Beispiel, der spricht mit dem Marceau, also der eigentlich da unrechtmäßig wildert auf dem Land, als wäre fast ebenbürtig oder zumindest halt ein nicht vielleicht ebenbürtig, aber eben als wäre, also normalerweise würde man sagen, müsste er jemand anders vorschicken, um ihn mit ihm zu sprechen, ne, wenn man so das Klischee sich vorstellt von so einem reichen Marquis, warum soll er mit einem Bilderer sprechen? Und ebenso bewegen sich dann alle durch die Küche in die Ball oder in die Säle, in die Privatzimmer, sie jagen sich ja irgendwann auch da durch mit der Pistole in der Hand, sie prügeln sich da durch und das wird ja dann wirklich zu so einem Spiel, auch so ein Fangenspiel dann irgendwann, wo diese Grenzen zwischen das ist das Reich der Dienerschaft und das ist das Reich der Herrschaft eigentlich gar keine große Rolle mehr spielen. Und dafür ist die Kamera ja auch mitverantwortlich, um das so im Auge zu behalten, um das zu verfolgen und das gibt dann so eben so klassische Comedy-Momente, wie zum Beispiel die Frau, jetzt fällt mir das deutsche Wort nicht ein, halt von dem Schuhmacher. die Frau von dem Schuhmacher, die ja auch dort angestellt ist, die versucht ihn so im Vordergrund zum Beispiel irgendwie zu beschäftigen, während ihre zukünftige Affäre, also der Marceau, der Wilderer, der angestellt wurde in der Dienerschaft, der schon immer davon geträumt hat, wie er einmal sagt, eine Uniform zu tragen, sich da versucht, so im Hintergrund mit ganz, ganz vorsichtigen Schritten zu entfernen aus der Küche und natürlich irgendwie so einen Slapstick-Moment hervorruft und das Geschirr prallt zu Boden und das Fangenspiel sozusagen läuft weiter. Das heißt, man hat 2 bis 3 Bildebenen, die man eigentlich im Blick haben muss. Selten irgendwie so traditionelle Schuss-Gegenschuss-Dialoge oder so. Immer passiert noch viel mehr und kann jederzeit mehr passieren. Immer kann noch mehr ins Bild eindringen, das man vielleicht nicht erwartet hat. Oder der Blick der Kamera wendet sich dann den nächsten zu, sodass dann gar nicht mehr so richtig unterschieden wird zwischen den Affären der Reichen und den Affären der Dienerschaft, weil ja auch die dieses sich zumindest über die Figur von Octave, also dem der Figur, die auch Jean Renoir selbst spielt, ja, überschneiden, weil er ja in die Christine verliebt ist, seit er ihr Kindheitsfreund ist, aber gleichzeitig auch eine Affäre hat mit der Frau von Schumacher. Also das ist alles überkreuzt und wie auch immer. Und das finde ich einfach sehr schön, wie die Kamera sich da durchbewegt und dann immer wieder damit spielt. Also einerseits visuelle Gags produziert, wie der von mir erwähnte, aber eben auch so überraschende Momente. Also ich schaue ihn immer wieder und denke dann trotzdem, ich entdecke noch was im Hintergrund, was ich beim ersten Mal vielleicht nicht bemerkt hat. Irgendein Pärchen. Also es gibt dann später zum Beispiel diesen Moment, wo André unbedingt Christine, also der Flieger will unbedingt seine Geliebte suchen und der rennt durchs ganze Haus und irgendwann im Hintergrund merkt man dann, obwohl es gar keine großen Dialogszenen zwischen den beiden gab, dass Christine gerade wieder mit einem anderen, den wir gar nicht so richtig kennen, rummacht. Und dann irgendwie im Hintergrund sieht man nur ihren Kopf und dann sieht man seinen Kopf ganz kurz, während der André im Vordergrund schon in den nächsten Raum geht. Also es ist einfach so, was fürs Auge der Film, ne? Der hat gutes Pacing, der hat gute Visuals. 10 von 10, Matthias.
Das Pacing ist nur so gut, weil die 4 Minuten fehlen, die sie nicht mehr restaurieren konnten. Da, ich glaube, die Ursprungsfassung, die hat, was sagt man, die hat gedragt? Nee, sag
ja. Ja, die hatte echte Pacing-Issues.
Ja. Ja, find ich gut, dass sie da nochmal einen Recut gemacht haben. Das war dringend notwendig. Also ich glaube, um den Film so zu genießen, wie du ihn gerade beschreibst, muss ich ihn nochmal schauen, weil ich habe am Anfang schon sehr geguckt, dass ich irgendwie hinterherkomme, weil ab irgendeinem Punkt habe ich auch den Überblick verloren, wer gerade mit wem alles eine Affäre hat und habe mich darauf geeinigt, das ist einer dieser Filme, wo einfach jeder irgendwas mit irgendjemand hat. Und ich meine, das ist auch, keine Ahnung, wenn man, das ist so ein Vibe, mit dem kann man den Film dann auch ganz gut schauen und es ist ja ständig eh irgendwas los, also bloß nicht so viel Zeit und Gefühle in ein Pärchen investieren, dass man shippen möchte. Der Film sagt dir 5 Minuten später, Edge, hier geht's weiter. Weißt du, an welchen Film ich auch noch denken musste, als du gerade so dieses Bewegen durch die Klassen oder so, oder dass da eigentlich alles so miteinander verschwimmt? Es war ja gerade hier auf der Berlinale ein sehr schöner Film zu sehen, La Cucina, der das auch macht, zwischen Restaurant und Küche die ganze Zeit hin und her zu springen. Und an den muss ich jetzt gerade auch irgendwie nonstop denken. Der hat zwar nicht diese vielen Bildebenen drinne, da ist schon immer klar, dass es so 1-2 Figuren gibt, die im Fokus sind, aber der macht das auch so richtig toll, dass du gar nicht richtig mitkriegst, wie du jetzt von dem einen Ende des Raums zum anderen gekommen bist. Du bist auf einmal da und irgendwie die Welt hat sich schon wieder ein kleines Stück weiter gedreht und ich glaube, so das steckt definitiv auch schon bei Renoir drinne. Ah, da würde ich definitiv eine rote Linie ziehen. Also weiß nicht, ob die Zack-Snyder-Linie noch stabil ist,
ich
an diesem
die
Punkt.
Die Vergleiche werden immer schlimmer. Und,
oh Gott. Eigentlich versuche ich hier nur La Cucina irgendwie zu
Nein, da kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass da ein Einfluss auch stattgefunden hat.
Zumal La Cucina ja auch ein Film ist, der sich das irgendwie auf die Fahne schreibt von ich bilde gerade ein Stück von Gesellschaft ab. Wir sind zwar jetzt nicht 39 vom Beginn des Zweiten Weltkriegs, sondern Amerika der Gegenwart, aber da gibt's ja auch diesen kurzen Querschnitt von den Leuten ohne Papiere, die in der Küche arbeiten, bis hin zu dem Geschäftsbesitzer, der reinkommt und mehr oder weniger genau weiß, was er will. Und am Ende, das ist ein Film, der auf die Eskalation zusteuert. Also vielleicht doch ein großer Unterschied.
Mit Arnold Wuslow aus Die Mumie. Auch ein Wollmilchcast-Film, der den Geschäftsführer spielt. Das ist das, woran ich mich für immer erinnern werde, bei La Cucina. Ja, wollen wir über Mitfühlen sprechen? Weil ich finde, das ist eine wichtige Frage. Weil
ja,
das Genre der Satire, und da gehört er ja mit rein, ja dazu tendiert, dass man in eine Zuschauerposition geraten kann, gerade wenn, glaube ich, so über die Reichen in Anführungszeichen irgendwie hergezogen wird, wie gesagt, Stichwort Saltburn, dass man so auf die so auch so ein bisschen herabblicken kann. Was eine einfache Position ist, ne? Weil die, ich würde sagen, die besten Satiren sind die, die einen selbst auch in Mittäterschaft zwingen, in irgendeiner Form.
Fight Club zum Beispiel, ja.
Ja, die große, ja. Ja, aber ich glaube, da werden viele mit reingezogen, aber aus den falschen Gründen. Ja, wie ist deine Beziehung zu diesen Figuren? Wie sieht die aus?
Na, am Ende war ich recht unemotional bei der ganzen Sache. Ich habe es ja am Anfang schon erwähnt, als der Film losging und ich wusste ja wenig über den Film, war ich kurz in diesem Modus, oh, wird das ein Casablanca oder sowas, weil halt diese tragische Liebesgeschichte angedeutet wird von dem Piloten, der da ankommt. Und weißt du, was der letzte große Pilotenfilm ist, über den wir hier gesprochen haben? Das war ja hier dieser, Only Angels Have Wings, und der geht ja volle Kanne rein in dieses, oh Gott, du hast diese eine Fliegerfigur und was macht die für waghalsige Sachen und steht das vielleicht für immer zwischen ihm und der großen Liebe und werden sie zusammenkommen, werden sie es nicht, und irgendwie der prägendste Film, den ich diese Woche gesehen habe, war nochmal Harry und Sally, über den hatten wir auch schon in unserer Rom-Com-Reihe gesprochen, also ich war sehr gut geprimed, dass das eventuell der nächste Film ist, in dem ich solche Gefühle erleben kann, aber ja, ich weiß nicht, je schneller du den schaust, und dann hast du ja spätestens die große Treibjagd-Szene, die dir jedes Mitgefühl irgendwie austreibt, drinne. Ich habe aber am Ende auch, also weiß nicht, so, alles, was ich von dir jetzt mitgekriegt habe, ist, dass du den Film sehr dafür schätzt, dass er die Figuren nicht so eindeutig schwarz-weiß zeichnet, sondern dass du halt sie hassen kannst, aber auch irgendwie viel nachvollziehen kannst. Und ja, ich würde ihn eigentlich gerne mit dieser Beobachtung nochmal anschauen, weil am Ende hatte ich vielleicht auch ähnlich wie bei Saltburn. Am Ende bei Saltburn saß ich auch einfach da und war prinzipiell froh, dass der Film jetzt einfach vorbei ist. Und keine Ahnung, deswegen, ich habe Fight Club gerade zu 50% ironisch, aber auch 50% sehr ernst gesagt, weil ich bei Fight Club nach wie vor sehr nachvollziehen kann, wie einen dieser Film mitreißt und irgendwie in die Gedankenwelt von Edward Norton, hier Tyler Durden, hineinzieht, wie er dich irgendwie lockt und so. Und hier habe ich dann doch das Gefühl gehabt, ich habe gerade so einem Schauspiel von dieser Gesellschaft zugeschaut. Also fast als saß ich die ganze Zeit in dem Film drin. Und in dem Film gibt's ja selbst auch so eine kleine Aufführung, die veranstaltet wird. Die Szene, wo dann der Bär vorkommt, leider nicht im Auto, sondern nur irgendjemand, der in einem Kostüm
irgendjemand, drin, das ist Jean Renoir in dem Kostüm.
Also ich hatte das Gefühl, dass ich quasi dann so, weißt du, die führen ihr Theater da drin auf und ein paar schauen zu und ich sitze dann in der nächsten Reihe schon und schaue denen zu, wie die ihr Theater wiederum aufführen. Und deswegen bin ich dann emotional eigentlich gar nicht involviert gewesen, sondern habe dann eher einfach nur noch mit dem Kopf geschüttelt und war am meisten fasziniert irgendwie von diesem Gedankenspiel oder das Gefühl, was ich vorhin schon versucht zu schreiben, dass der Film einfach endet, dass es irgendwie weitergeht, aber wir natürlich wissen, was am nächsten Tag passiert und das in den tausend verschiedensten Ausformulierungen auch schon irgendwo gesehen, gelesen oder was auch sonst haben. Und dann habe ich überlegt, ist das so einer dieser Filme, die nur auf diese Ahnung danach oder keine Ahnung, ist das der große emotionale Ding, wo du auseinanderbrichst und dir einfach denkst, wie könnt ihr nur einfach weitermachen, wenn doch morgen die Welt zusammenbricht oder so. Und das ist eigentlich auch schon wieder ein starkes Gefühl, aber es ist dann eher ein Gefühl, was so mit dieser der großen Einbettung des Ganzen verbunden ist. Und da bin ich dann ganz weit weg von den Figuren irgendwie. Also ich glaube, das ist zum Beispiel, weil Gosford Park hier immer, Gosford Park ist ein Film, wo es mir viel leichter fällt, mich irgendwie in das alles reinzudenken, was die Figuren dadurch machen. Und hier habe ich eher noch das Gefühl, es sind sehr, sehr viele Karikaturen, die zwar jetzt nicht so offensichtlich sind wie Karikaturen, aber ja, trotzdem, weiß nicht, die Schumacher-Figur zum Beispiel. Das ist für mich so die einfachste Figur im Film, weil über die immer sehr viel hergezogen wird. Oder dann zum Beispiel auch dieser Massot, als der eingeführt wird, dachte ich mir, der wirkt hier gerade wie Olivier Assayas Lieblingsdarsteller, der auch immer irgendwie diesen Franzosen spielt. Ja, vielleicht machen wir das, aber vielleicht, weißt du, legt sich nie auf irgendwas fest, aber will überall immer mitreden. Und keine Ahnung, hier in Irma Webb spielt er ja quasi den Olivier Assayas.
Meinst du Vincent McKenna?
Wenn der so heißt, dann meine ich den. Also so, ich liebe diese Irma Webb-Serie, aber ihn fand ich auch immer sehr faszinierend, weil er mir nie einen Grund gegeben hat, mich jetzt wirklich, oder ich fand ihn immer sehr, sehr unerträglich, aber das auf eine positive Art und Weise, keine Ahnung, blöd formuliert.
Was?
Ja, also so weißt du, ich war immer genervt von seiner Art, wie er sich verhält, aber gleichzeitig auch beeindruckt, dass er so eine offensichtlich Spiegelfigur des Regisseurs ist, dass er eigentlich auch eine super spannende Figur und
ja,
vielleicht
der
muss
ist doch super auch in hier. Ja, na, ist der Autofiction, wo Juliette Binoche eine Amazon-Crime-Serie dreht? Da spielt er auch schon mit.
Ja, oh Gott, wie soll ich das beschreiben? Aber kennst du das, wenn du Dinge, wenn du gerne drüber nachdenkst oder gerne drüber schreibst, aber du weißt eigentlich, nee, du wolltest nie Zeit mit diesen Menschen oder so verbringen oder
du meinst Zack Snyder.
Würdest du nie mit Zack Snyder Zeit verbringen wollen?
Nein, ich glaube, Zack Snyder, mit ihm würde ich lieber Zeit verbringen wollen als mit seinem Film. Das ist so ähnlich wie bei Christopher Nolan. Also ich glaube, mit dem kannst du gut reden, möchte ich damit sagen.
Ja. Ja, bestimmt.
Man darf ihn nur nicht nach den Abrufzahlen von Rebel Moon fragen, weil dann wird er unerträglich.
Aber ich finde das gut, weil da lernt man auch immer noch was in Mathe. Das war ja noch nie mein stärkstes Unterrichtsfach. Ja, ja. Und Mathe mit Zack macht Spaß.
Mathe mit Zack?
Mathe mit Zack. Genau. Nein. Erzähl du doch mal, wie stehst du zu den Figuren? Vergießt du da am Ende Tränen?
Nein, Tränen vergieße ich nicht, aber das muss ich ja auch nicht. Also ich vergieße ja auch nicht Tränen, wenn ich, weiß nicht, Dr. Strangelove schaue, um eine meiner Lieblingssatiren mit zu schleifen am Hals in diesem Podcast, damit wir nicht nur als Referenzpunkt Zack Snyder und Saltburn haben. Das ist irgendwie, unser Ruf ist sonst vollkommen ruiniert. Also es gibt noch andere Schwarz-Weiß-Filme, die gut sind, nämlich zum Beispiel Dr. Strangelove, wo, wenn am Ende der Slim Pickens auf der Atombombe herabsinkt und schreit, ich jetzt auch keine Träne über die Vernichtung der Menschheit vergieße, aber das soll ich ja auch nicht. Hier würde ich den Renoir nochmal von Kubrick ein bisschen distanzieren, weil ich schon glaube, dass er hier mit einem großen Verständnis für und Interesse für menschliche Fehler an seine Karikaturen herangeht. Deswegen sehe ich sie zum Beispiel eben nicht so als schablonenhafte Figuren, selbst in Schumacher, weil von der Nora Gregor-Figur, also der Christine, bis hinunter zu dem Eduard Schumacher, sind ja alle irgendwie auch, oder manchmal sind sie selber die Spieler und manchmal sind sie eben die Verlierer der Geschichte, und das macht sie irgendwie dann auch wieder menschlich. Der Schumacher kriegt seinen Moment der Verletztheit und kommt darüber sogar mit dem Marceau irgendwie überein. Das ist ja auch so was ganz Bizarres, ne? Der jagt die ganze Zeit mit einer Pistole in der Hand den mutmaßlichen Liebhaber seiner Frau, dann werden sie von dem Mann halt, also von dem Marquis des Hauses verwiesen und quasi gefeuert beide, weil sie ja die Party mit Schüssen durcheinander gebracht haben. Sie haben die Treibjagd ins Haus gebracht und das geht halt zu weit, das verstößt gegen die Regeln, dann werden sie beide gefeuert, darüber solidarisieren sie sich, und dann steht der Marceau neben dem Schumacher, der mit seinem Gewehr den mutmaßlichen anderen Liebhaber erschießt. Also so, als würden sie beide zu den Eifersuchtsmonstern werden, nicht nur der Schumacher allein. Und das führt dann zu dem Todesfall am Ende in diesem Film. Das heißt, ich finde die alle irgendwie in ihren Fehlern menschlich. Das ist ja immer so das Problem bei einer Satire, wenn die Überzeichnung der Figuren sie dann irgendwie entmenschlicht, weil sie zu Typen werden. Oder sag ich mal, es ist nicht immer das Problem bei der Satire. Ich würde zum Beispiel sagen, bei Dr. Strangelove, um wiederum das Extrembeispiel einer anderen Satire zu nehmen, da ist jetzt nicht so wahnsinnig viel Menschliches in diesen Figuren drin. Sie sind, außer dass sie eben alle aussehen wie Peter Sellers. Also das ist, da kann ich mir auch kein großes Innenleben jenseits dessen, was da passiert in dem War Room, unbedingt vorstellen. Aber darum geht's in dem Film ja auch nicht. Da geht's darum, dick aufzutragen. Und bei Renoir, da ist es aber demgegenüber wieder sehr wichtig, weil seine Satire, glaube ich, auch nicht mal so sehr auf die Mächtigsten abzielt, sondern schon eher auf sein Milieu. Und die daran angrenzen, oben wie unten sozusagen. Deswegen finde ich es auch so wichtig, dass er in diesem Film mitspielt, weil die Octave-Figur ja wie so die Schnittstelle zwischen beiden Schichten oder allen Schichten in diesem Film ist. Sie ist unser Touristenführer durch diese Gesellschaft, aber auch so durch diese Beziehung, die alle Männer zu Christine haben. Alle sind ja in sie mehr oder weniger verschossen. Und er ist ja unser unser allererstes Beispiel. Es ist ja von Anfang an offensichtlich, als wir sie zum ersten Mal miteinander sehen, dass er komplett hin und weg für sie ist. Und sie ihn aber behandelt wie den guten alten Kindheitsfreund. Also Friendzone, sag ich, Jean Renoir hat das Konzept schon voll ausgekostet, würde ich sagen. Das heißt, er führt uns durch diese Welt. Gleichzeitig ist er aber auch keine einfache Sympathiefigur. Das ist zum Beispiel der Unterschied zu Gosford Park, wo man die Kelly MacDonald-Figur hat, die als neue oder mehr oder weniger neue, glaube ich, Bedienstete da angestellt wird und sie ist dann komplett fasziniert von der Clive Owen-Figur und dann besteht der ganze Film daraus, dass sie das Geheimnis um seine wahre Herkunft kennenlernt und damit auch das Motiv für die Mörder, es gibt ja da mehrere, von Michael Gambon in Gosford Park. Also da hast du auch eine Figur, an die kannst du dich klammern und die führt dich dadurch, die mit großen, offenen, naiven Augen die Welt entdeckt. Und hier bist du aber egal, an wen du dich hängst, auch wenn du dich an Octave fängst, der noch am ehesten unter den Mitgliedern der Gesellschaft ein Außenseiter der Gesellschaft ist, bist du immer irgendwie auch Mittäter dieses Tanzes auf dem Vulkan. Und das finde ich so clever einfach. Es gibt hier niemanden, auf den man sich zurückziehen kann. Selbst André, der große Flieger, ist ja auch Teil, der ist ja auch Mitschuld an allem, was da passiert im Grunde. Auch wenn er eine tragische Figur natürlich ist. Weiß nicht, deswegen kann ich jetzt auch nicht sagen, das nimmt mich wahnsinnig mit, aber es gibt schon große Momente unerwarteten Gefühls für mich, also vor allem durch die Christine, die von Nora Gregor gespielt wird, auf die, der glaube ich seit 80 Jahren viele rumhacken, unverdient, weil ich habe mehreren auch zeitgenössischen Kritiken gelesen, dass Menschen nicht nachvollziehen können, dass alle Männer sich in diese Frau verlieben können, wo ich immer denke, geht nach Hause. Aber sie hat so eine, dadurch, dass sie ein bisschen älter besetzt ist, hat sie so eine Wehmut, die ich sehr berührend finde. Weil es schon die ganze Zeit oder zunehmend mit steigender Laufzeit bei mir den Eindruck ergibt, dass sie von allen am meisten weiß, wie leer ihr Leben eigentlich ist. Und alle anderen füllen sich das mit Kostümen und mit Spielfiguren und was weiß ich.
Na, nochmal diesen Gedanken aufgreifen mit, sie hat das ja, das, was André versucht in dem Film zu machen, hat sie ja schon irgendwie durchgespielt, aber das Spiel war halt nicht so geil, wie es auf der Verpackung aussah.
In dem Film stapeln sich ja auch so die Beschäftigungstherapien. Die Jagd als Hobby, das Fliegen als Abenteuer, um Sinn zu schaffen im eigenen Leben, aber dann eben auch wie bei dem von Casablancas da Marcel Dalliot gespielten Robert, dem Marquis, diese ganzen Figuren und Spielmaschinen, die er da sammelt und mit das Haus damit befüllt, als würde, wenn er dann das Licht ausmacht und den Stecker an und den Knopf anstellt, das Leben auf einmal in sein Haus kehren. Und das ist aber nur das Maschinelle, das Leben, wo immer wieder dasselbe passiert, jedes Mal, wenn du auf Play drückst, sozusagen. Wie wenn du Rebel Moon schaust beim zweiten Mal und es wird immer noch nicht besser. Also, und ich mochte ja Rebel Moon. Sorry für den Diss-Sack. Matte Zack.
Aber was sagt das denn? Also, ich meine, gerade bin ich wirklich an so einem Punkt mit, ist dann der Krieg oder das Nächste, was passiert, haben die es vielleicht nicht anders verdient? Oder ich meine, ich bin gerade an einer sehr hoffnungslosen Situation, wo der Film rauskommt, obwohl ich eigentlich gestern, als ich ihn geschaut habe, zumindest noch so 2-3 Szenen am Schluss hatte, wo ich dachte, oh, die haben sowas Reumütiges, was Nachdenkliches, was, wo ich vielleicht doch nochmal zurückgehen sollte, definitiv zurückgehen sollte und nochmal genau an mir angucke, wie die Figuren davor gehandelt haben, dass sie jetzt da so auch ein bisschen betröppelt dastehen, auch wenn sie wissen, das hat keine Konsequenzen oder sich durch die Spielregeln festgelegt haben, dass es keine Konsequenzen hat. Aber jetzt wirkt es ja auch fast so mit, naja, was wäre denn überhaupt das Long Game von denen gewesen, wenn, also angenommen, der nächste Tag wäre ein normaler Tag gewesen, dann wäre das einfach so weitergegangen und, keine Ahnung, die nächste Treibjagd.
Ja, das ist das Long Game.
Es ist, also eigentlich ist es ein Leben in Leere, was uns in dieser Gesellschaft erwartet.
Ja, also ich meine, Leere ist immer relativ, weil es ist ja auch so ein gewisser Hedonismus bei der Sache, aber so wie es Renoir erzählt, ist es eben ja doch eine sehr oberflächliche Beziehungswelt. Es geht ja nicht wirklich um Liebe oder so, wo man mit konventionellen Vorstellungen sagen würde, das ist was wert. So, ne, wenn die wirklich alle ineinander verliebt werden. Aber das ist ja nicht alles, so viele Liebeserklärungen, wie allein Christine im Verlauf dieses Films abgibt, kannst du ja eigentlich niemandem mehr trauen.
Es ist aber jetzt auch nicht so eine Art von Hedonismus wie jetzt, also keine Ahnung, ich muss wieder an La Dolce Vita denken und das macht ja schon Spaß, da von einer Station zur nächsten zu reisen und manchmal völlig begeistert mit bei der Sache zu sein, manchmal ein bisschen befremdet daneben zu stehen, aber das ist ja wirklich ein Abenteuer irgendwie, wie das Fellini inszeniert. Während hier habe ich eher das Gefühl, das fasziniert halt und jetzt frage ich mich zum Beispiel in keine Ahnung, welcher Welt auch immer, aber wenn Octav und Christine am Ende nach all den Jahren, wo sie keine Ahnung, befreundet waren in der Friendzone, voneinander getrennt. Angenommen, der Krieg wäre nicht am nächsten Tag passiert, hätten die beiden ein Happy End. Was glaubst du?
Nee, ein Happy End hat da niemand.
Aber wirkt es nicht für eine Sekunde, dass...
Octave würde sie betrügen, sie würde ihn betrügen, aber die Frage ist, ob ein Happy End für sie überhaupt eine Monogamie sein muss oder ob eine Happy End für sie nicht sowieso wäre, dass sie leben können, wie sie lustig sind. Und sich betrügen können, wie sie.
Ja, weil ich habe das Gefühl, es sind zwei der wenigen Figuren, die sie halt nach sehr langem Hin und Her irgendwas Ehrliches sagen können oder so. Und in dem Film sagen ja wenige was Ehrliches, weil sie sehr beschäftigt damit sind, einfach sich selbst irgendwie dadurch zu bewegen, durch dieses Riesenhaus, durch dieses Riesenanwesen und durch ihre ganzen Beziehungen, Affären, ihre Aufsteigergeschichten und so, die sie irgendwie meistern wollen. Und vielleicht steckt da ja schon irgendwo sowas Kleines, Hoffnungsvolles drin. Ah, keine Ahnung. Vielleicht versuche ich das auch gerade nur zu finden.
Ich weiß nicht. Also Hoffnung ist doch überbewertet.
Naja, es wäre schon wichtig bei so einem Film, oder? Weil sonst ist die Jugend ja wirklich verdorben.
Also, mich hat's nicht verdorben und du wirst da auch nicht verdorben.
Ich glaube, wir sind beide nicht mehr jugendlich.
Ach, warum musst du das jetzt so ausformulieren? Ich habe das extra nicht betont, Matthias. Nein,
es ist
also
deprimierend, morbide und unmoralisch. Die hatten recht, sperrt den Film weg. Nein, um Gottes Willen, macht das nicht. Keinen Film jemals wegsperren. Ich bin sehr unzufrieden mit der Gesamtsituation, wie du merkst.
Ich merke das schon, ja. Ich weiß nicht, also an Hoffnung habe ich bei diesem Film gar nicht gedacht.
Aber ich finde das eigentlich das Hoffnungs... Ich meine, du hast einen Film, der sagt, wir sind vorm Zweiten Weltkrieg. Und das ist ja so der ultimative Weltuntergang, den du dir 39 eigentlich vorstellen kannst. Und dann finde ich es schon irgendwo interessant, so es einfach weitergehen zu lassen, ohne...
Ja, ich meine, es geht ja hier eher um das Gefühl an sich, ist... Ich glaube, man muss trennen, was hier im Film passiert und was in der Realität danach passiert. Also damit meine ich, dass der Film ja im Juli 39 Premiere gefeiert hat und deswegen, also der Film wurde mit der Erwartung des kommenden Krieges produziert, also nach dem Abkommen in München, während des Einfalls in die Tschechoslowakei. Das sind ja alles offensichtliche Punkte, die auch von Renoir adressiert werden und der auch gesagt hat, er hat literally gesagt, ich will einen Film machen über Menschen, die auf dem Vulkan tanzen. Also das kann man alles schon nachweisen, dass das antizipiert wurde und in den Film eingeflossen ist, was passieren würde. Aber innerhalb des Films ist es ja trotzdem auf so einer symbolischen Ebene alles, dass der Krieg an sich nicht Teil der Handlung ist. Also geht es für mich am Ende auch nicht um Hoffnung, ob jemand glücklich ist oder nicht nach diesem Film, ob jemand was gelernt hat aus dem, was da passiert ist, weil alles, was quasi, wenn man so denken würde, nach dem Abspann passiert, im Schatten eines nahenden Krieges passieren würde. Aber das kann man gar nicht, da würde ich gar nicht, das wird sich gar nicht verbinden. Also ich sehe keine Filmrealität, in der der Robert und die Christine mit Wehrmachtssoldaten sprechen. Das passiert hier für mich eher auf einer anderen Ebene, wo ein französischer State of Mind dargestellt werden soll, in einer gewissen Art und Weise, in einer gewissen Gesellschaftsschicht. Und wie gesagt, da brauche ich keine Hoffnung. Was ich brauche und was den Film stark macht, ist das Bewusstsein dafür, dass man nicht über diesen Figuren steht, dass nicht hier jemand mit dem Finger auf irgendjemanden zeigt und schaut, sagt, schaut mal, wie dumm die alle sind, was du halt bei vielen Satiren hast, Und dann fragst du dich nur, ja, warum habe ich das geschaut? Das wusste ich auch vorher schon, dass sie dumm sind. Sondern
sag das, warum das klappt.
Also deswegen finde ich es so wichtig, wie gesagt, dass Renoir selber mitspielt. Und deswegen finde ich seine Figur auch berührend. Und gleichzeitig ist es mir egal, ob er wirklich mit irgendjemandem am Ende zusammenkommt. Ich finde sein Liebesgeständnis schön und ich finde auch ihr Liebesgeständnis an ihn schön. Und ich glaube trotzdem nicht, dass irgendjemand einen Schritt weiter geht danach, weil er ja gleich im nächsten Moment quasi beweist, dass er sich nicht committen kann an irgendwas, weil er nämlich dann seinem guten Freund sagt, hier, renn raus zu ihr und damit ihn in den Untergang schickt. Das heißt, alle sind unfähig, ein Rückgrat zu entwickeln und eine Entscheidung zu treffen, außer Schumacher, der wenigstens mal auf den Abzug drückt. So, Punkt. Und selbst der ist am Ende wieder im Dienst des Marquis, ne, als wäre nichts passiert. Und dann stehen sie alle auf ihrer Treppe vor dem riesigen Anwesen und was ja sehr stark natürlich an eine Theaterbühne auch erinnern soll. Und dann geht der Vorhang runter und ist vorbei. Das ist mein Fazit zu dem Film. Deswegen habe ich nicht über Happy Ends nachgedacht. Ist lange Rede, kurzer Sinn, würde ich sagen. Ja, wollen wir zu einem Fazit kommen von Die Spielregel, Matthias?
Die Spielregeln sind komplett beschissen.
Bist du jetzt in dem Moment im Spielerabend, wo du das Brett, wo du den Tisch mit dem Brett hochwirfst, überschlägst, die Würfel fallen dramatisch auf den Teppich und du rennst raus?
Ich befürchte, sowas habe ich noch nie gemacht, weil ich eigentlich schon immer gern sehe, in was so eine Richtung sich so ein Spiel entwickelt. Ich muss aber auch gestehen, ich habe schon viele Spiele gespielt, wo der erste und der zweite Akt recht interessant sind, aber der dritte auch so ein, der ist dann wirklich so ein Drag, also der könnte besser geschnitten werden. Keine Ahnung, ich denke da gerade an sowas wie Monopoly oder so, wenn da manchmal ein paar Sachen schief laufen, endet das Spiel wirklich in so einem Endloszirkel. Aber vielleicht liegt, ja egal, keine Ahnung. Zurück zu Die Spielregel, dem Spielfilm von Jean Renoir. Ja, also definitiv wieder ein Podcast, glaube ich, der zur Schätzung, zu meiner Wertschätzung des Films beigetragen hat. Ich glaube, ich muss den definitiv irgendwann nochmal schauen, um einfach noch mehr aufzunehmen, gerade was so die Inszenierung oder angeht, weil ich halt jetzt das erste Mal, wo ich geschaut habe, ich habe auch super vielen Untertitel mitgelesen, weil ich nicht Französisch kann und ich habe sehr viel in den Film geredet. Deswegen glaube ich, bin ich rein visuell noch nicht so tief eingestiegen wie du. Aber ich kann auf alle Fälle aus sehr vielen Gründen nachvollziehen, warum er diese Bedeutung in der Filmgeschichte hat und auch warum er so ein Film ist, über den man wirklich obsessiv nachdenken kann, eben wegen dieser unglaublichen Geschichte von du hast da einen Film, der eigentlich so zeitgeistig veröffentlicht wird, dass es fast schon geschummelt wirkt oder so. Wie kann das jemand so antizipiert haben, dass er mit dem Film dann genau irgendwie da reintrifft und plus noch den ganzen Hintergrund mit und fast wäre dieser Film immer verloren gewesen und dann wurde er doch noch entdeckt. Hin und her, ein würdiger Vertreter für das Filmjahr 39 in unserer Retro. Was ist dein Fazit?
Mein Fazit ist, dass ich diesmal noch mehr darauf geachtet habe, wie aktuell er manchmal wirkt. Einerseits, weil man hier quasi ein Piloten-Influencer hat als Star. Es geht ja auch sehr viel um Fame und ob was mehr wert ist, Fame oder Geld und so weiter. Und andererseits gibt's dann so wunderbare Szenen, wo ein Gast bei der Landpartie auftaucht und sehr spezielle Diätwünsche hat. Meersalz, aber erst, wenn es schon gekocht ist oder was auch immer das war. Und da dachte ich mir die ganze Zeit schon, man könnte jetzt auch ein Remake drehen und die Witze dazu adaptieren und schreiben sich eigentlich von selbst.
Bitte Regie und Cast für das Remake?
Nee, oh Gott.
Doch, da hast du dich jetzt selbst rein, meine Freundin.
Es gibt ja heute keine guten
Regisseure mehr.
Nein, ich überlege gerade, wann habe ich das letzte Mal eine gute Satire gesehen? Ich wollte mir Armando Iannucci's Die Spielregel anschauen, sag mal so. Aber dafür ist er, glaube ich, ein bisschen zu unpolitisch.
Aber hier Jason Isaacs ist schon gecastet, also.
Ja. Nein, also ist wirklich ein toller Film. Also Die Spielregel. Und schaut ihn. Also, der müsste eigentlich von allem noch am ehesten verfügbar sein in dieser Retro neben Verwinde verweht, der ja auch noch irgendwann auf uns zu getrampelt kommt. So, ich kann ja schon mal den nächsten Film in der Retro ankündigen, damit ihr den schon mal schauen könnt irgendwann. Und zwar der nächste Film wird mein Least Favorite Lubitsch.
Das ist schon mal als Ankündigung. Sehr gut.
Und zwar Ninotchka.
Hm.
Der Ninotchka von 1939 von Ernst Lubitsch, der ist aber trotzdem, glaube ich, lustig. Mit Greta Garbo. Ich habe ihn hier auch ein bisschen reingenommen in die Reihe, damit ich irgendeinen Zwang habe, mich nochmal damit zu beschäftigen, weil als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, war ich sowas von enttäuscht. Aber da könnt ihr euch doch drauf freuen. Hm? Ich glaube, der ist ja auch extrem angesehen, also da gibt's auch bestimmt viele Fans von Ninotchka. Matthias, wo bist du im Internet zu finden, wenn du deine Landpartie inklusive Treibjagdausflug planst?
Ich werde nie in meinem Leben eine Treibjagd mitmachen. Aber falls erfahrt ihr das auf Twitter, da schreibe ich als @bibelbrox mit 3e oder ganz normal unter meinem Namen Matthias Hopf. Ansonsten könnt ihr mich nach wie vor auf meinem Blog finden, das Filmfeuilleton, oder auf Moviepilot. Da schreibe ich auch über alles Mögliche. Ich weiß gar nicht, was zuletzt, aber da erscheinen Texte von mir zu Filmen. Ja, wo machst du deine Treibjagd?
Ich mache meine Treibjagd bei Letterboxd.
Das hört sich gerade auch ernster an als das.
Denkst du, ja. Ihr findet mich da als Jenny Jecke und außerdem bei Twitter als Jenny Jecke und bei Moviepilot als Jenny Jecke. Außerdem könnt ihr eine aktuelle Streamgestöber-Folge hören über Yellowstone, was auch wirklich sehr interessant war, weil da sind wir auch so ein bisschen in das Weltbild von Yellowstone, Sicario und Wind River Autor Taylor Sheridan eingetaucht. Hört die Folge zu Yellowstone, das war ein großer Spaß. Und ja, wie gesagt, wir machen irgendwann auch weiter mit unserer 1939-Reihe, sobald ich mich traue, Ninotchka nochmal zu schauen. Und bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
Ciao!
Der Wollmilchcast wird produziert von Jenny Jecke und Matthias Hopf. Unser Intro und Outro stammt aus dem Song Slam Canto von Kai Engel. Ihr könnt unseren Podcast bei allen gängigen Apps abonnieren und wir freuen uns über Kommentare und Bewertungen auf iTunes.